Es ist klar, dass dieser Fall einen Wendepunkt in Italien markiert, weil er das öffentliche Bewusstsein geschärft hat. Es ist nicht mehr so leicht möglich, einen Femizid als Einzelfall abzutun.
Der Fall, den die Professorin Saveria Capecchi hier anspricht, ist der einer jungen Italienerin, die getötet wurde von ihrem Ex-Freund. Eine von gut 100 Frauen, die in Italien Opfer eines Femizids werden jedes Jahr. Aber dieser Fall hat für so viel Wirbel gesorgt wie bisher wohl kein anderer. Warum ist das so und wie verändert diese Tat die Debatte um Gewalt gegen Frauen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Laterna, hallo. Es war eine Art Schockwelle, die durch Italien ging, als bekannt wurde, dass die 22-jährige Studentin Giulia Cecchettin von ihrem Ex-Partner erstochen worden war. Eine Welle, die offenbar nachwirkt. Vanessa Gainan-Bank war in Italien für uns.
Allora, sì, incazzatissima. Sempre di più, cioè.
Eingepackt in eine dicke Daunenjacke sitzt die junge Aktivistin im Außenbereich einer LGBTQ-Bar in der italienischen Studentenstadt Bologna. In den typischen Kolonnaden von Bolognas Altstadt hallen die Gespräche der vielen jungen Leute. Mit ihrem Zorn ist sie nicht allein.
Wir waren auf den Plätzen, um zu sagen, basta. Wir wehren uns gegen die Gewalt, die wir erleben. Wir sehen sie, wir können sie benennen, weil Femizid kein neutraler Begriff ist. Und wir zeigen euch, dass wir wissen, was hier passiert und dass wir das nicht mehr hinnehmen.
Auslöser für den Protest ist die Ermordung einer Studentin. Im November wird die 22-jährige Giulia Cecchettin von ihrem Ex-Freund erstochen. Ein Femizid. 12.000 Menschen kommen zu ihrer Trauerfeier. Es gibt spontane Massendemonstrationen im ganzen Land. Ihren Höhepunkt erreichen sie am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Greta Rossi war dabei. Als Vertreterin von Non Una Di Meno, einer feministischen Bewegung nach lateinamerikanischem Vorbild, kämpft sie dafür, dass die Gesellschaft keine einzige Person mehr durch patriarchale Gewalt und Femizide verliert. Femizid bedeutet, dass eine Frau aufgrund ihres Geschlechts getötet wird. Dazu können viele Formen zählen. Vom Schwangerschaftsabbruch, weil der Fötus weiblich ist, über tödliche Angriffe auf Transpersonen, weil ihre Geschlechtsidentität nicht akzeptiert wird, bis hin zu fataler Gewalt gegen SexarbeiterInnen. Aber eine der häufigsten Formen ist nach wie vor die Ermordung durch Partner, Ex-Partner oder eine andere nahestehende Person. Wie in Giulia Cecchettins Fall. Dass der so viele Menschen mobilisiert hat, war für Greta Rossi erstmal überraschend.
E la cosa che ha cambiato tutto, secondo me, è stato il discorso della sorella.
Was den Unterschied gemacht hat, war meiner Meinung nach Giulias Schwester. Elena Cecchettin hatte den Mut und die politische Intelligenz, in einem Moment des absoluten Schreckens zu sagen, ihr werdet mich nicht in die Opferrolle bringen. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, dass dies ein Femizid ist und ich nenne diese Gewalt verdammt nochmal beim Namen.
Io so che questo è un femminicidio, io questa cazzo di violenza la nomino.
Alle 2 bis 3 Tage wird in Italien eine Frau getötet. Und eigentlich hätte der Fall Giulia Cecchettin, wie die mehr als 100 anderen in Italien jedes Jahr, von der Öffentlichkeit unbeachtet bleiben können. Aber ihre Familie geht in die Offensive, prangert immer wieder an, dass es strukturelle gesellschaftliche Probleme sind, die den Nährboden für solche Taten bilden. Giulias Ex-Freund sei ein Produkt dieses Klimas und nicht nur ein verrückter Einzeltäter, sagt Giulias Schwester Elena Cecchettin in einem Video.
Viele haben ihn als Monster bezeichnet, als einen kranken Menschen. Aber er ist kein Monster, denn ein Monster ist die Ausnahme in der Gesellschaft. Ein Monster ist derjenige, der aus dem normalen Kanon unserer Gesellschaft herausfällt. Tatsächlich ist er ein gesundes Kind der patriarchalen Gesellschaft, in der es zur Normalität gehört, dass die Freiheit der Frauen eingeschränkt wird.
Besonders Männer ruft Elena Cecchettin dazu auf, einzugreifen, wenn sie sexistisches oder kontrollierendes Verhalten bei anderen Männern beobachten. Auch ihr Vater spricht in seiner Trauerrede die Rolle der Männer an. Sie seien es vor allem, die einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben müssten, um geschlechtsspezifische Gewalt zu stoppen.
La cosa positiva che hanno iniziato a parlarne molto anche i ragazzi, i maschi.
Das Gute ist, dass selbst die jungen Männer viel über den Fall gesprochen haben. Sie fühlen sich in die Pflicht genommen. Auch die Tatsache, dass der Vater von Giulia Cecchettin das männliche Publikum adressiert hat, war sehr positiv. Denn es gibt sonst keine besonders sichtbaren männlichen Vorbilder im Kampf gegen Gewalt.
Saveria Capecchi ist Professorin für Soziologie und Medien an der Universität Bologna. Sie befasst sich mit Gender in den Medien und hat zur Kommunikation über Femizide geforscht. Aktuell sei ein Wendepunkt erreicht, sagt die Professorin.
Der Fall von Giulia Cecchettin hat Hoffnungen auf Veränderungen geweckt bei jenem Teil der Bevölkerung, der mit vielen Entscheidungen dieser Regierung nicht einverstanden ist und der möchte, dass dieses Problem an der Wurzel angepackt wird.
An der Wurzel anpacken, das bedeutet für die Familie von Giulia Cecchettin vor allem, dass früh, insbesondere an Schulen, für geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisiert werden muss. Für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, aber auch dafür, dass unterschiedliche Familien- und Lebensformen, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten zur Normalität gehören. Femizide sind nur die Spitze des Eisbergs der geschlechtsspezifischen Gewalt. Das wird auch deutlich, wenn Silvia Saccoccia durch die Casa delle Donne per non subire violenza in Bologna führt. Wörtlich übersetzt bedeutet der lange Name in etwa Haus der Frauen, um nicht Gewalt zu erleiden. Es war 1990 das erste Frauenhaus in Italien.
Casa delle Donne è un centro antiviolenza. È attivo ormai da oltre 30 anni su tutto il territorio di Bologna e della provincia di Bologna.
Wie Silvia Saccoccia erklärt, ist die Casa delle Donne inzwischen ein recht großes Antigewaltzentrum. Dazu gehört weiterhin das Frauenhaus mit verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen in Gewaltsituationen. Auch mit einer Option zum anonymen Untertauchen bei akuter Gefahr. Zugleich ist das Zentrum eine psychosoziale Anlaufstelle für Frauen. Und neben verschiedenen Helplines und Kulturprojekten bietet es auch Fortbildungen für Justiz oder Schulen an.
Tatsächlich entsteht geschlechtsspezifische Gewalt nicht zufällig oder in einer Art Rausch oder so, sondern bei geschlechtsspezifischer Gewalt geht es um Macht und Kontrolle. Dabei wird die Frau als eine Art Eigentum behandelt und als solches vom Mann kontrolliert. Jeder Versuch, sich zu befreien oder alternative Wünsche zu äußern, wird mit Gewalt bestraft.
Dabei gehe es nicht nur um physische und sexuelle Gewalt. Auch psychische und ökonomische Gewalt kämen häufig vor. Die meisten Femizide hätten eine entsprechende Vorgeschichte und könnten jede treffen.
Oft gibt es dieses Stereotyp, dass gebildetere Frauen, wohlhabendere Frauen, Frauen mit mehr Ressourcen weniger gefährdet sind, Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt zu werden. Aber die Frauen in unserem Wartezimmer kommen aus allen Kulturen, allen Familienkonstellationen und allen sozialen Schichten.
Cultura, provenienza, eccetera, eccetera.
In Italien sind Schutzeinrichtungen und Hilfsangebote ungleich verteilt oder reichen schlicht nicht aus. In Rom zum Beispiel gibt es nur 30 Plätze in Frauenhäusern, in einer Stadt mit fast 3 Millionen EinwohnerInnen. Die Meloni-Regierung hatte kurz vor dem Tod an Giulia Cecchettin abermals Gelder für Frauenhäuser und Antigewaltzentren gekürzt. Dabei sind die essentiell. Denn die Zentren versuchen kurzfristig zu verhindern, dass Gewalt tödlich endet. Aber langfristig bemühen sie sich auch um eine gesellschaftliche Sensibilisierung zu geschlechtsspezifischer Gewalt, also um Prävention. Auch die Medien seien ein wichtiger Faktor. Aber die haben in Italien lange keine rühmliche Rolle gespielt, kritisiert Professorin Saveria Capecchi. Auch wenn es im Fall von Giulia Cecchettin etwas anders war.
Also, ich denke, dass die Sensationsberichterstattung der Medien diesmal auch einige positive Effekte hatte. Es ist klar, dass dieser Fall einen Wendepunkt in Italien markiert, weil er das öffentliche Bewusstsein geschärft hat. Es ist nicht mehr so leicht möglich, einen Femizid als Einzelfall abzutun.
Die Medien berichten zwar über fast jeden Femizid und schaffen damit eine gewisse Aufmerksamkeit, besonders wenn die Opfer jung und hübsch waren, sagt die Professorin. Allerdings ähnele die Berichterstattung oft einem True-Crime-Spektakel. Dabei wird tödliche Partnerschaftsgewalt meist schonungslos verharmlost, als Leidenschaftstat, Beziehungsdrama oder tragischer Einzelfall. Ein Zeichen dafür, dass sich die Berichterstattung langsam verändert, sei, dass bestimmte Wörter seltener benutzt werden. Raptus zum Beispiel, was so viel heißt wie plötzlich auftretender Wutanfall.
Es gibt einen Rückgang in der Verwendung des Begriffs Raptus, der vermittelt, dass die Gewalttäter alle in einem Moment des Wahnsinns gefangen waren. Allerdings wird weiterhin dieses Framing der romantischen Liebe verwendet, als hätte er sie getötet, weil sie ihn nicht genug geliebt hat. Somit haben wir den bekannten Effekt des Victim Blamings und der Entlastung des Täters.
Viel Aufmerksamkeit bekommt geschlechtsspezifische Gewalt in Italien oft nur dann, wenn die Täter Ausländer und die Betroffenen weiße Italienerinnen sind. Orchide Itschi beobachtet das schon lange. Die Kurdin lebt seit 20 Jahren in Italien und ist Teil von Coordinamento Migranti, einem Kollektiv, das sich für die Rechte von MigrantInnen und gegen Rassismus in Italien einsetzt.
Bis vor kurzem haben die Medien bei Fällen von Gewalt gegen Frauen oder Femiziden als erstes die Nationalität des Täters genannt.
Dieser Fokus auf ausländische Gewalttäter in Medien und Politik macht Stimmung gegen Migranten und vermittelt fälschlicherweise, dass ausländische Fremde für Frauen die größte Gefahr darstellen. Tatsächlich lauert die Gefahr aber eigentlich im häuslichen Umfeld. Die dokumentierten italienischen Femizide von 2023 bestätigen das und zeigen außerdem, dass die Mehrheit der Femizide von Italienern begangen wurde. Orchide Itschi hofft, dass der Fall Giulia Cecchettin auch an diesen rassistischen Vorurteilen rüttelt. Und sie betont, dass vulnerable Gruppen wie migrantische Frauen und Kinder oft noch weniger Möglichkeiten haben, aus gewaltvollen, potenziell tödlichen Verhältnissen zu entkommen.
Statistisch gesehen kommen bei Familienzusammenführungen hauptsächlich Frauen und Kinder. Das heißt aber, dass ihre Aufenthaltsgenehmigung vom Partner abhängt. Wenn dieser Partner gewalttätig wird, dann muss sich die Frau zweimal überlegen, ob sie diese Beziehung beendet.
Über die finanzielle Abhängigkeit hinaus, einer der Hauptgründe, warum sich Frauen nicht aus gewaltvollen Beziehungen lösen, müssen Betroffene also auch noch fürchten, abgeschoben zu werden oder ihre Kinder zu verlieren. Denn die EU-Menschenrechtskommissarin stellte fest, dass migrantischen und geflüchteten Frauen bei häuslicher Gewalt die Kinder oft einfach weggenommen werden. Generell werde in Italien beim Sorgerecht geschlechtsspezifische Gewalt nicht ausreichend berücksichtigt, so die Kommissarin. Selbst dann nicht, wenn es Mutter und Kind gefährdet. Auch Fabio Reuer, Präsident des Mailänder Bezirksgerichts, sieht da ein Manko.
Was fehlt, ist eine umfassende Kompetenz all derer, die am Strafprozess beteiligt sind.
Seit 1991 arbeitet er zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Zunächst als Staatsanwalt, dann als Richter.
Wir denken alle, dass Gewalt ein Problem der anderen ist, vor allem wir Männer. Aber es ist ein Problem von uns allen.
Es gebe, auch dank der EU, inzwischen einen rechtlichen Rahmen, der es ermögliche, Gewaltopfer an mehreren Fronten zu schützen. Aber der Ausgang von Verfahren sei noch immer abhängig davon, ob die zuständigen RichterInnen sich zu geschlechtsspezifischer Gewalt und Femiziden weitergebildet haben.
Bei solchen Prozessen ist es unerlässlich, Kenntnisse zu haben, die über juristisches Wissen hinausgehen. Zum Beispiel von den Antigewaltzentren. Wir müssen uns erklären lassen, was die Anzeichen dafür sind, dass eine Frau unter Gewalt leidet. Wenn wir diese Dinge nicht wissen, besteht die Gefahr, Dinge falsch zu deuten und der Frau nicht zu glauben.
Ministerpräsidentin Melonis Antwort auf Gewalt gegen Frauen war zuletzt mehr Polizei. Dabei sind Fachleute sich eigentlich einig, dass es bei diesem Problem wenig bringt, Sicherheitsbehörden aufzustocken. Man müsse viel früher ansetzen. Gerichtspräsident Fabio Roya hofft, dass der Aufschrei nach dem Tod von Giulia Cecchettin einen gesellschaftlichen Wandel anstößt, hin zu mehr Gleichberechtigung in den Geschlechterverhältnissen. Aber das erfordere einen längeren Atem, nicht nur vereinzelten Protest. Das sieht Greta Rossi, die Aktivistin von Non Una di Meno, genauso. Sie wird weiterkämpfen.
Wir stellen uns gegen patriarchale Gewalt. Und Femizid ist da nur die Spitze des Eisbergs. Wir erleben wirtschaftliche Gewalt. Wir erleben Belästigung am Arbeitsplatz. Wir leben mit der Ausbeutung unserer Care-Arbeit. Und wir wehren uns dagegen. Eben auch lautstark gegen die antifeministische und rassistische Politik der Meloni-Regierung.
Le politiche femministe, razziste, che il governo Meloni ha passato.
Vanessa Geinern-Bank hat in Italien für uns recherchiert. Mit Jörg Salzelberg, Korrespondent in Rom, habe ich darüber gesprochen, wie er die Reaktionen auf den Femizid an Giulia Cecchettin in Italien wahrgenommen hat und welche Konsequenzen er beobachtet, auch politisch.
Er hatte eine wirklich so breite und intensive Diskussion über dieses Thema in Italien ausgelöst, wie es bislang nicht gegeben hat. Parallel übrigens mit einem Film, der in der vergangenen Woche in Deutschland auch in die Kinos gekommen ist. Morgen ist auch noch ein Tag, heißt er. Ein Film, der Gewalt von Männern gegen Frauen zum Thema hat. Und dieser Fall der Studentin Giulia Cecchettin, der für Schlagzeilen gesorgt hat, plus dieser Film, der von über 5 Millionen Italienern gesehen wurde, von mehr Menschen in Italien als Barbie gesehen haben, als Oppenheimer gesehen haben. Und das zusammen hat wirklich zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion und zu breiten gesellschaftlichen Protesten geführt. Also im November sind hier in Italien gegen Gewalt von Männern gegen Frauen 500.000 Menschen auf die Straße gegangen, so viel wie nirgendwo anders in Europa zu diesem Thema.
Auf die Straße zu gehen aus Solidarität mit einem Opfer ist eine Sache, aber die Frage ist ja, was braucht es gesellschaftlich, um wirklich einen Unterschied zu machen und was hat sich da getan?
Also es ist schon so, dass es nicht nur etwas Singuläres war, sondern das hat zu einer Diskussion geführt darüber, wie gehen Männer mit Frauen in Italien um? Gibt es noch ein Patriarchat in Italien? Das ist eine Diskussion, die gegangen ist bis ins Parlament, bis in die Regierung. Auch Giorgia Meloni hat sich dort positioniert und verurteilt diese Tat, aber nicht nur diese Tat, sondern generell dieses Problem in Italien. Und es sind auch die entsprechenden Gesetze dann verschärft worden auf der Welle der Empörung gegen dieses Problem in Italien. Ein Gesetz, das beispielsweise dafür gesorgt hat, dass sehr viel schneller Männer, die ehemalige Partnerinnen belästigen, sie stalken, sehr viel schneller ausgerüstet werden können mit elektronischen Fußfesseln, dass die Distanzregeln verschärft wurden. Also das ist Ausdruck einer Diskussion, die in diesem Umfeld in Gang gekommen ist.
Wie wird denn die Rolle der Regierung bei diesem Thema diskutiert insgesamt?
Ja, es ist ganz interessant, wie sich Giorgia Meloni da positioniert. Auf der einen Seite schon auch immer klar als Frau mit einer klaren Botschaft der Solidarität. Auf der anderen Seite ist ihre Politik eine konservative, eine rechte Politik, die immer wieder betont, es gibt eine klare Frauenrolle, es gibt eine Männerrolle. Und sie selbst ist ja auch eine, die vor dem Hintergrund der Gender-Diskussion in Deutschland etwas, was sicherlich schwer nachvollziehbar ist, aber eine, die darauf besteht, als Ministerpräsident angesprochen zu werden, nicht als Ministerpräsidentin. Ausdruck halt ihrer Grundhaltung, dass es klare Rollenbilder gibt, da nichts vermischt werden soll. Aber in dieser Diskussion hat sie sich da auch sehr klar positioniert und diese Verbrechen verurteilt und dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass die Gesetze verschärft werden und dass Frauen hier gegen Männergewalt besser geschützt werden.
Wie kommt denn Ihre Familienpolitik, die, wie Sie ja gesagt haben, sehr konservativ ist, an? Gerade wenn man sich vergegenwärtigt, dass es diese großen Demonstrationen gab und damit manche ja schon auch die Hoffnung verbunden haben, einen gesellschaftlichen Wandel in Gang zu setzen.
Ja, da kritisieren Frauenrechtler, Feministinnen in Italien, dass es mit Giorgia Meloni jetzt erstmals eine Frau als Ministerpräsidentin gibt, aber keine Frau, die wirklich sich als Feministin definiert, die für feministische Rechte kämpft. Dass beispielsweise in ihrer Regierungszeit es schwieriger geworden ist, abzutreiben. Die Gesetze sind da nicht verschärft worden, das muss man klar sagen. Aber es gibt ja eine gesellschaftliche Bewegung, die auch von Regionalregierungen, die ihr wohlgesonnen sind, gefördert werden, dass halt Ärzte sich weigern, Abtreibungen durchzuführen, was gesetzlich in Italien möglich ist aus Gewissensgründen. Und das ist etwas, was immer mehr zunimmt, immer mehr Frauen in Italien klagen, dass es schwierig ist, hier wirklich vertrauensvolle Kliniken zu finden, in denen man Abtreibung vornehmen kann. Das ist ein Ausdruck eines veränderten gesellschaftlichen Klimas, das von Feministinnen in Italien kritisiert wird.
Nun sagen ja Fachleute, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu unserem Ursprungsthema, dass eine der Voraussetzungen, um präventiv gegen Femizide vorzugehen, ein hohes Maß an Gleichberechtigung in der Gesellschaft ist. Und man ganz früh damit anfangen muss, in Kindergärten, in Schulen dafür zu sensibilisieren. Und ich frage mich, ist das möglich aus Ihrer Sicht unter dieser Regierung solche Maßnahmen, solche Schritte zu mehr Prävention in Italien durchzusetzen?
Es ist schwierig. Grundsätzlich ist es schon so, dass auch Giorgia Meloni sagt, natürlich wolle sie, dass jede Frau genau die gleichen Möglichkeiten und Chancen hat wie ein Mann. Aber in der Praxis ist es so, dass es kein Thema ist, das für sie ganz oben auf der Agenda steht. Dass auch es kein Thema ist, was Sie jetzt angesprochen hatten, in der frühkindlichen Erziehung beispielsweise, dass dort das Thema Gleichberechtigung, auch das Thema Gender eine Rolle spielen soll, was von vielen Organisationen, Frauenorganisationen, aber auch Organisationen von Schwulen und Lesben gefordert wird. Das ist etwas, was Giorgia Meloni sehr, sehr kritisch sieht. Da ist sie eine, die steht für eine politische Kraft, für eine politische Grundeinstellung, die halt davon ausgeht, dass die traditionelle Familie das ist, was das Leitbild der Gesellschaft ist. Und in ein solches Leitbild passt halt nicht wirklich rein, dass man in der frühkindlichen Erziehung schon das Thema ganz nach oben stellt, dass Frauengleichberechtigung, Frauenrechte einen ganz wichtigen Wert haben sollen.
Einschätzungen von Jörg Seiselberg waren das, unserem Korrespondenten in Rom. In unserer nächsten Folge, da geht es um den Inselstaat Kiribati und dessen Strategien, sich trotz globaler Erderwärmung über Wasser zu halten, sozusagen. Dabei spielt auch China eine Rolle. Hören Sie da gern rein. Ich bin Katrin Materna. Macht's gut. Bis bald.